23. Juli 1983, Boeing 767 der Fluggesellschaft Airline Canada befand sich in der Luft auf einer Höhe von 12.500 Meter. Es war ein regulärer Flug von Ottawa nach Edmonton. Plötzlich, eine nacheinander, gingen die beiden Turbinen aus und als Folge dessen versagten fast alle Steuergeräte und ganz zuletzt hat sich auch Hydraulikgeist aufgegeben. Die Piloten überlegten erstmal, die Maschine zum naheliegenden Flughafen Winnipeg durchzusegeln. Nachdem sie aber Sinkgeschwindigkeit des Flugzeuges berechneten, fassten sie die Entscheidung, dass die 132 Tonnen schwere Maschine auf den alten, damals naheliegenden geschlossenen Luftwaffenstützpunkt Ginley zu Boden gebracht werden sollte. Dass da zu derselben Zeit Rennen des Privatautoclubs stattfand, wussten die beiden Piloten nicht. Um die Geschwindigkeit bei der Landung zu reduzieren, unternahm der Flugkapitän ein Manöver, der bei den Segelflieger den auf den Flugsätzen, Begriff auf den Flugsätzen trägt. Bei diesem Manöver drehte er den Flugzeug erstmal mit linken Flügel, dann mit rechten Flügeln, den ganzen Riesenflugzeug Richtung nach vorne, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Mit 230 Stundenkilometern und halb ausgeklappten Vorderrad kam die Maschine auf die Landebahn und fängt an zu brennen. Flammen umhüllten die Maschine, doch die hergehaltenen Autorennfahrer löschten diese Maschine mit ihren kleinen Feuerlöschern und alle wurden gerettet. Es könnte aber viel schlimmer ausgehen. Die Ursache dieser Panne war leergelaufene Sprittanks. Die Maschine wurde natürlich vor dem Abflug getestet, geprüft, vorbereitet, aber bei den Berichten der Tankfüllung wurde fehlerhaft die Menge der Sprit in Kilogramm anstatt in Fuß berechnet, in Fuß anstatt in Kilogramm berechnet, und das ist fast die Hälfte von der Menge. Eine falsche Prüfung hat die ganze Mannschaft und Insassen zu so einer Notsituation geführt. Meine heutige Predigt wird heißen: Die korrekte Prüfung. Liebe Geschwister, ich hoffe, ich glaube und ich hoffe auch, dass wir, jeden von uns, wenn wir zum Abendmahl kommen, und heute feiern wir Abendmahl, dass jeder von uns sich diese wichtige Frage stellt. Und zwar die Frage: Was bedeutet es, würdig am Abendmahl teilzunehmen? Was soll ich machen? Wie soll ich mich prüfen, damit meine Prüfung nicht zum Konflikt mit Gott kommt, führt? Damit Abendmahl für mich persönlich ein Segen wird und damit ich Gott damit würdige. Und mit anderen Worten gesagt, wie soll ich mich korrekt prüfen? Wie soll diese Prüfung aussehen? Und man muss sagen, diese Frage ist in verschiedenen Kreisen, wird sehr willkürlich, oft sehr willkürlich behandelt, interpretiert. Es gibt einzelne Menschen, die ganze Glaubensgemeinschaften, die daraus Riesenlehre machen. Riesenlehre. Einige sagen, so ist es würdig, so ist es richtig. Die anderen sagen, nein, 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 so ist es richtig. Und Apostel Paulus liefert uns die Antwort auf diese Frage. Er schreibt einen Brief Heutzutage würde man wahrscheinlich E-Mail sagen, er schreibt ein E-Mail an eine Gemeinde in Korinth, und in diesem Brief und in unmittelbaren Kapitel 11, was wir eigentlich heute vorlesen werden, behandelt er diese Frage, liefert uns Antwort auf diese Frage in den Text. Paulus beschreibt das Abendmahl und die korrekte Vorbereitung zum Abendmahl. Prüfung. Ich lese den Bibeltext, der befindet sich in 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 17 bis 32. Ist ein wenig längeren Text und auch schwierig, deswegen bitte ich um Aufmerksamkeit. Also 1. Korinther, Kapitel 11, von Vers 17 bis 32. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erst höre ich, dass Spaltungen unter euch sind. Wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, um zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch ja Parteien unter euch sein, damit die Bewährten offenbart werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu feiern. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass die eine hungrig und die andere betrunken sind. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür kann ich euch nicht loben. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der, als er verraten war, Brot nahm und dankte und brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch dem Kelch nach dem Abendmahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt er Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist, der trinkt das, der wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richten würden, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtet, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Sehr, sehr langen Text. Paulus behandelt diese Frage, und wir betrachten ein bisschen die Situation, was überhaupt geschah da, als Paulus das geschrieben hat. Man muss sagen, Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde tief in Griechenland, eine griechische Gemeinde, die er von früher selbst gegründet hat. Und diese Gemeinde von sich selbst war wirklich etwas Besonderes. Wenn wir genau das Brief lesen, das war wirklich etwas Besonderes. Sie war eine sehr, sehr begabte, sehr von Gott beschenkte Gemeinde. Es gab da einige Reihe von guten, richtig guten Theologen, Prediger und viele, viele andere Geschwister, die wirklich, wirklich also mit unterschiedlichen Geistesgaben. So eine Gemeinde, wirklich so eine Gemeinde, ist damals wie heute eine Seltenheit. Aber parallel zu diesen allen wirklich guten, wichtigen Sachen, wichtigen für jede Gemeinde, waren da auch in dieser Gemeinde sehr viele Sünden, die wie Stolpersteine im Wege standen und störten die Gemeinde bei ihrer Entwicklung, bei ihrer geistlichen Entwicklung. Und die Mitglieder im Korinth, sie reagieren ganz unterschiedlich auf diese Situation. Es waren einige, die diese Sünden taten, dann waren da die anderen, sie sahen das und schweigten. Dann noch andere, sie taten ihre Augen zu und ignorierten die Sünden, als ob sie überhaupt nicht existieren. Noch andere waren, für sie war es ganz normal. Das, was da geschah, die Sünde, für sie war es nichts Außergewöhnliches, das war normal. Und eine dieser Sünden waren Spaltungen. Paulus beschreibt das, er konfrontiert die Gemeinde persönlich, wenn er zum Abendmahl kommt. Er konfrontiert die Gemeinde mit und sagt, unter euch sind Spaltungen, sie machen eure Gottesdienste schlecht. Wenn ihr zusammenkommt, ist es wirklich, bei euch ist schlechter und schlechter, so kann man das sagen. Unter Korinther waren richtig viele Gruppen und Gruppierungen, die einander gegenseitig bekämpfen, untereinander stritten, übereinander lästerten. Da waren die Konservativen, die sagten, ich rede nicht drum und rum, sondern ich bin direkt so wie Paulus. Dann war die ganz andere Flügel, die Liberalen. Die Liberalen, sie sagten genau das Gegenteil. So machst du doch alles kaputt. Man muss wie Apollos sein, also Geduld üben, Menschen nachgehen, Verständnis zeigen. Dann waren noch Petruaner, die gesagt haben, wir sind für Apostel Petrus und da er ein Jude ist und Jesus war ein Jude, da muss man doch auch Tora auch in den Mittelpunkt stellen. Und viele, viele andere Gruppierungen waren da. Wir sind natürlich nicht so, aber gewisse Ähnlichkeiten haben wir doch mit ihnen, oder? Und diese ganze Gruppen, sie bekämpften gegeneinander, offen oder hinter den Rücken, und das bewirkte wirklich, die waren wie Stolpersteine. Und Paulus spricht darüber in Kontext und zum Abendmahl, Vers 17 bis 20, behandelt er diese Frage und sagt, wenn du so am Abendmahl teilnimmst, dann kommst du zu Gott unwürdig. Das darfst du nicht machen. Und Paulus lehrt eigentlich das ganze 1. Korintherbrief. Das ganze Brief, kann man sagen, ist diese Sache gewidmet. Er bespricht viele Themen, behandelt viele Themen, aber sie kommen alle zusammen zum Sache der Abendmahl. Er schreibt zum Beispiel, wenn du deine Gemeinde auf Freunde und Feinde aufteilst, das ist falsch. Er vergleicht Gemeinde ein paar Kapitel weiter mit einem menschlichen Körper und sagte, in einem menschlichen Körper sind verschiedene Glieder und die sind miteinander, sie arbeiten füreinander, sie sorgen füreinander, sie brauchen einander, sie sind miteinander verbunden und Spaltungen sie zerstören. Liebe Geschwister, wirklich, also schauen wir ein bisschen, betrachten wir ein bisschen unsere Situation von heute. Die Zeit, in der wir leben. Man muss sagen, wir leben in einer Epoche, eine christliche Epoche der Spaltungen. Wir haben es so weit gebracht, dass es zurzeit Gemeinden gibt, die ein bis zweimal im Jahr schaffen, sich zu teilen schaffen. In unseren Gemeinden gibt es Gruppierungen, zu denen oft wir gehören. Nur wir sind diejenigen, die alles richtig verstehen, die alles richtig behandeln. Und die anderen, sie irren sich. Es gibt Menschen, die sich auf die Suche nach dieser Wahrheit, nach richtiger Stellung vor Gott, so weit von den anderen getrennt haben, dass es für sie keine passende Gemeinde mehr gibt. Wirklich keine. Die einen sind für sie zu liberal, die anderen sind zu konservativ, die Dritten praktizieren andere Taufe und etwas stört sie immer. Immer stört sie etwas. Deswegen nur sie sind die richtig Denkenden. Und da für sie keine richtige Gemeinde gibt, sind sie selbst für sich eine Gemeinde. Sie sind nirgendwo Mitglieder. Es tut wirklich weh, wenn man so eine Situation ansieht. Die sind nirgendwo Mitglieder, die tragen keine Verantwortung, die belasten sich nicht mit Dienst in der Gemeinde. Eine trage den anderen Last ist überhaupt nicht für sie. Sie sind Gäste, als Christen Gäste, die keine Gemeinde haben, kein Zuhause haben. Aber wenn dann Abendmahl kommt, wenn es zum Abendmahl kommt, dann sind sie pünktlich da. Und das ist wirklich ein Paradox in sich. Sie feiern ein Fest der Einheit, der Gemeinde Christi, und selbst ist sie kein Teil davon. Und Apostel Paulus nennt das unwürdig. Das ist Gott gegenüber unwürdig. Abendmahl in Korinth, also die Gottesdienste in Korinth verliefen so, sie kamen spätabends miteinander, versammelten sich, dann haben sie alles, jeder nach Möglichkeit hat von zu Hause Essen gebracht und dann haben sie einen Tisch zusammengerichtet und während der geistlichen Gemeinschaft wurde auch gegessen. Also für mich ist das sehr vertraut. Ich bin in solcher Situation aufgewachsen, in einer Dorfgemeinde. Bei uns wurde das wirklich praktiziert. Und bei dieser Gemeinschaft, bei solchen Gottesdiensten, haben sie auch Abendmahl gefeiert. Und die Gemeinde in Korinth, in dieser Gemeinde waren sehr viele, es war eine sehr reiche Stadt Korinth, da waren sehr viele wohlhabende Christenmenschen, die nicht arbeiten brauchten und ja, sie kamen natürlich viel früher und haben gewartet und dann irgendwann haben sie mit Essen angefangen, wieso sollen wir auf die anderen warten, irgendwann kommen sie. Und dann haben sie das ganze Essen verzehrt, da waren aber auch andere Mitglieder, die arm waren, die müssten für ihren Unterhalt richtig also bis spätabend arbeiten. Da waren auch Sklaven, die konnten auch früher nicht kommen, weil ja, die könnten nicht kommen, bis ihre Herren dann sich zur Ruhe setzen abends. Und dann diese Wohlhabenden haben alles verzehrt und die anderen blieben hungrig. Und Paulus sagt, dass das falsch ist. Na, was ist dabei falsch? Sagten sie, ich habe nicht geklaut, ich habe mein Essen selbst gebracht und selbst verzehrt. Was meinst du, eins, was ist dabei falsch? Solche Handlung war keine Liebe Nächsten gegenüber. Das war eigentlich ein purer Egoismus. Und Paulus reagiert sehr sensibel darauf. Wenn du die Nöte der Geschwister ignorierst, ausblendest und dabei am Abendmahl teilnimmst, das ist unwürdig von Gott, sagt er. Und schaut mal, wie er überhaupt diese Frage behandelt. Der war richtig ein schlauer Mann. Er verwickelt sich nicht irgendwelche philosophisch-theologische Diskussionen, Er konnte natürlich sich an Apostel in Jerusalem wenden. Macht er auch nicht. Er wendet sich nicht an Apostel. Er verweist nicht auf seine Autorität. Immerhin war er ein Magister der Theologie. Einer der Besten, könnte man sagen. Sondern was macht er? Er stellt Jesus persönlich als Beispiel im Mittelpunkt und beschreibt das erste Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und ich zitiere das mit meinen eigenen Worten. Er sagt, der Herr Jesus in dieser Nacht, in der er verraten wurde, nahm das Brot, dankte, brach, verteilte und sagt, nimm, isst, das Gleiche tut er mit dem Kelch, nimm, trink daraus. Ich gebe mein Leib und mein Blut für euch. Ich gebe mein Leben für euch. Was macht Paulus an dieser Stelle? Er sagt, okay, jetzt mache ich eine Gegenüberstellung. Von einer Seite, die Korinther, komm mal her, ihr stellt euch von einer Seite und das seid ihr. Ihr bildet Gruppierungen, ihr teilt Menschen auf richtige und falsche, auf geistliche und weniger geistliche und ihr missachtet dabei das Gebot der Nächstenliebe. Und dann sagt er, von anderer Seite stelle ich Jesus, der unser Vorbild ist, dessen Abendmahl wir feiern. Jesus, was macht Jesus? Er versammelt seine Jünger zu einem letzten Mal zusammen. Er feiert ein Liebesmahl, ein Abendmahl. Und da gab es keine Trennungen, keine Spaltungen. Sogar Verräter gehörte dazu, zu dieser Gesellschaft. Und er sagt, ich gebe mein Leben, mein Blut für euch, sagt Jesus. Wenn ich so eine Gegenüberstellung anschaue, dann frage ich mich, auf welcher Seite stehe ich? Auf welcher Seite stehst du bei so einer Gegenüberstellung? Weiß ich überhaupt, wer mein Nächster ist? Weiß ich das überhaupt? Die Frage berührt mich wirklich oft. Also ich denke oft darüber nach. Ein kleines Beispiel aus unserer Gemeinde. Für viele von uns bietet der Kirchcafé die einzige Möglichkeit für viele Geschwister, eine geistliche Gemeinschaft miteinander zu haben. Und ich frage mich, wenn das für unsere Gemeinde so wirklich wichtig ist, warum fehlen uns Mitarbeiter bei Kirchcafé? Warum? Ich sehe meine Schwester, meinen Bruder, er braucht Gemeinschaft, ich kann das ermöglichen. Und lebe dabei, ich weiß nicht, gleichgültig, wie kann man das nennen? Man muss sagen, wer ist mein Nächster? Mein Nächster ist unmittelbar neben mir. Er ist ganz nah in meiner Familie, auf meiner Arbeit, bei Nachbarschaft. Und er sitzt mit mir am Gottesdienst in einer Gemeinde. Und man muss sagen, die Nächstenliebe, was Paulus hier eigentlich richtig hervornimmt, das Thema der Nächstenliebe nimmt, oder er macht Paulus in diesem ersten Korintherbrief zu einem Hauptthema fast. Er sagt ein paar Kapitel später, sagt er, dein schwacher Bruder kann aus gewissen Gründen den Götzenfleisch nicht essen, also dann verzichte du auch auf Götzenfleisch. Siehst du, dass er hungrig ist, dann teil mit ihm dein Essen. Braucht er Gemeinschaft, dann ermögliche es, hier und jetzt, praktiziere den Nächstenliebe. Und das ist wirklich eine Tragödie, wenn ich das nicht tue. Denn Gott ist nicht egal, wie ich mit dieser Frage umgehe. Im weiten Sinne nicht egal. Wir machen so ungefähr. Wenn wir zum Abendmahl kommen, dann nehme ich Kugelschreiber, nehme ich meinen Katalog, also regelmäßig am Gottesdienst teilgenommen, okay. keinen beleidigt, gut. Nicht geflucht, nicht zornig gewesen diese Woche, okay. Gestern mit meiner Frau nicht gestritten, gut. Gut gearbeitet diese Woche, gut. Nicht geklaut, okay. Und das ist eigentlich alles richtig. Das ist auch wichtig. Ein Christ muss überall Christ sein. Aber es ist viel zu wenig. Es ist viel zu wenig. Piloten der Boeing dachten auch, dass das genug ist. Es war aber viel zu wenig. Und Gott möchte, dass wir, wenn wir an Abendmahl kommen, dass wir uns korrekte Prüfung unterziehen. Ich kann natürlich sagen, ich mache mich, ich habe mich doch geprüft. Ich habe meinen Katalog abgeklappert und die Korinther haben sich auch geprüft und haben die Prüfung nicht bestanden. Hier an dieser Stelle werden wir Abendmahl feiern, hier kommt Gottes Prüflinie zum Einsatz, nicht meine. Ich kann sie natürlich ignorieren. Ich kann sie natürlich ignorieren, aber dann wird Gott mich züchtigen, er wird mich bestrafen. Das sagen die letzten Verse, die ich vorgelesen habe, 31 und 32. Er wird mich bestrafen. Warum? Weil ich ihm nicht egal bin. Ich bin ihm nicht egal. Er will mich heiligen, er will mit mir Ewigkeit verbringen. Deswegen wird er mich bestrafen, um zur Korrektur zu führen, zur Änderung. Und ein Gedanke noch zum Schluss. Ein Beispiel. Es geschah in einem kleinen Dorf irgendwo in Süddeutschland, ein Pastor der lutherischen Gemeinde, eine Dorfkirche, kam beim Verteilen des Abends mal zu einer Frau, die wirklich bitterlich weinte. Sie wagte nicht daran teilzunehmen, weil sie wusste, was unwürdig bedeutet. Sie wusste es, was unwürdig heißt. Und der Pastor kommt an diese Frau heran, schaut sie an, steckt seine Hand mit dem Brot ihr entgegen und sagt, nimm Weib, das ist für die Sünde. So eine grobe, alte deutsche Sprache. Und Paulus schreibt, der Mensch, prüfe sich und also esse von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Lasse nicht zu, dass du den Abendmahl auslässt. Mache alles Mögliche, tu alles Mögliche, damit du die Prüfung bestehst. Komm zu Gott mit deinem bußfertiges Herz, bring ihm deine Reue, nehme teil am Abendmahl, feiere die Gemeinschaft mit Gemeinde Jesu. Also die korrekte Prüfung mit drei Punkten, keine Grüppchen und Chor, suche aktiv nach Frieden und Einheit. Helfe deinen Nächsten. Er ist näher, als du denkst. Er ist näher, als du denkst. Und bringe dein Herz voller Buße, voller Reue zu Gott und feiere diesen Fest mit Gemeinde Jesu. Amen.
Ich möchte uns noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir setzen uns noch, hören auf ein Musikstück und ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag.